Bitte.
Wir steigen gerade miteinander ein in den Bibeltext aus dem 1. Timotheus, Kapitel 1. Und ich möchte dich herausfordern, mitzulesen. Ich habe den Text aber nicht vorne zum Einblenden, darum nimm doch deine Bibel, wenn sie dabei hast, oder die App führen. 1. Timotheus, Kapitel 1. Oder wenn jetzt entweder oder nicht dabei hast, hat es dort hinten beim Tischli Bibeln, wo du auf der Seite 909 kannst aufschlagen. Dort ist nämlich der 1. Timotheus 1, genau. Erster Timotheus, Kapitel 1. Paulus, Apostel Jesu Christi, an seinen Mitarbeiter Timotheus. Ich schreibe dir als Apostel, der seinen Dienst im Auftrag von Gott, unserem Retter, und von Jesus Christus, unserer Hoffnung, ausübt. Du, lieber Timotheus, stehst mir durch den Glauben so nahe, als wärst du mein eigener Sohn. Ich wünsche dir Gnade, Barmherzigkeit und Frieden von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, unserem Herrn. Als ich nach Mazedonien abreiste, bat ich dich, in Ephesus zu bleiben, weil es dort Leute gibt, die falsche Lehre verbreiten, und gab dir den Auftrag, ihnen das zu verbieten. Halte dich auch weiterhin an diese Anweisung. Denn die Legenden und endlosen Geschlechtsregister, mit denen sie sich befassen, führen nur zu Spekulationen, statt dass sie den Glauben fördern und damit der Verwirklichung von Gottes Plan dienen. Sie bringen auch keine Liebe hervor. Und gerade das muss doch das Ziel aller Verkündigung sein. Liebe aus einem reinen Herzen, einem guten Gewissen und einem Glauben, der frei ist von jeder Heuchelei. Dieses Ziel haben jene Leute aus den Augen verloren und daher ist alles, was sie von sich geben, leeres Gerede. Sie wollen Lehrer des Gesetzes sein, das Gott durch Mose gegeben hat. Und dabei verstehen sie nichts von dem, wovon sie reden und worüber sie solche selbstsicheren Behauptungen aufstellen. Nun, das Gesetz ist, wie wir alle wissen, gut und nützlich, vorausgesetzt, man wendet es in der ihm angemessenen Weise an. Man muss sich also darüber im Klaren sein, für wen das Gesetz bestimmt ist. Es richtet sich nicht gegen den, der ein Leben nach Gottes Willen führt, sondern gegen diejenigen, deren Leben im Widerspruch zu seinen Ordnungen steht und die sich gegen ihn auflehnen. Es richtet sich gegen gottlose und sündige Menschen, denen nichts heilig ist und die keine Ehrfurcht kennen, die gegenüber ihrem Vater und ihrer Mutter gewalttätig sind, nicht vor einem Mord zurückschrecken, ein ehebrecherisches Leben führen, homosexuelle Beziehungen eingehen, Menschenhandel treiben, Lügen verbreiten, falsche Eide ablegen oder sonst etwas tun, was mit der gesunden Lehre unvereinbar ist. Mit anderen Worten, das Gesetz richtet sich gegen alles, was nicht dem Evangelium entspricht, das mir anvertraut worden ist und in dem Gott, der über alles zu preisende Herr, seine Herrlichkeit sichtbar werden lässt. Ich danke dem, der mir für meinen Auftrag Kraft gegeben hat, Jesus Christus, unserem Herrn, denn er hat mich als vertrauenswürdig angesehen und in seinen Dienst genommen. Ausgerechnet mich, der ich ihn früher verhöhnt und seine Gemeinde mit äußerster Härte verfolgt hatte. Aber er hat sich über mich erbarmt, weil ich in meinem Unglauben nicht wusste, was ich tat. Geradezu überwältigend war die Gnade, die unser Herr mir erwiesen hat, und sie hat in mir einen Glauben und eine Liebe entstehen lassen, wie sie nur durch Jesus Christus möglich sind. Ja, Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten. Auf dieses Wort ist Verlass. Es ist eine Botschaft, die vollstes Vertrauen verdient und einen größeren Sünder als mich gibt es nicht. Doch gerade deshalb hat sich Jesus Christus über mich erbarmt. An mir als dem größten aller Sünder wollte er zeigen, wie unbegreiflich groß seine Geduld ist. Ich sollte ein ermutigendes Beispiel für alle sein, die sich ihm künftig im Glauben zuwenden, um das ewige Leben zu erhalten. Dem König, der in alle Ewigkeit regiert, dem unvergänglichen, unsichtbaren, alleinigen Gott gebühren Ehre und Ruhm für immer und ewig. So sieht also der Auftrag aus, den ich dir anvertraue, Timotheus, mein lieber Sohn. Er stimmt mit den prophetischen Aussagen überein, die seinerzeit über dich gemacht wurden. Gestärkt durch diese Zusagen sollst du den guten Kampf kämpfen, indem du am Glauben festhältst und dir ein reines Gewissen bewahrst. Einige haben ihr Gewissen zum Schweigen gebracht und haben dadurch in ihrem Glauben Schiffbruch erlitten. Zu ihnen gehören Hymenäus und Alexander, die sich dem Satan ausgeliefert haben. Dieses harte Vorgehen soll sie dazu erziehen, nicht länger Dinge zu lehren und zu tun, die Gottes Ehre antasten. Stell dir vor, du startest ein Projekt, hast aber keine Ahnung, wie das selbst auf die Beine stellen. Tuten und Blasen, keine Ahnung. Und dann kommt jemand und sagt dir, auf was dass du ganz besonders selbst achten sollst. Was das wichtig ist. Was das Zentrum ist von dem Ganzen. So oder so ähnlich ist die Situation in dem Timotheus. Der Paulus, der schreibt den Timotheus Brief an Timotheus, weil er weggegangen ist. Er hat in Ephesus eine Gemeinde gegründet und ist weitergegangen an einen anderen Ort zum Gemeinde gründen. Und kaum ist er weg gewesen, hat er mitbekommen, irgendwie funktioniert das nicht so ganz. Und der Timotheus, der hat den Paulus schon kennt und hat für sich den Auftrag gefasst, da steige ich ein, in diese Gemeinde, in diese Arbeit. Aber er hat keine Ahnung gehabt. Und darum schreibt ihm der Paulus den Brief. Und er sagt ihm, das ist dein Auftrag. Es ist dein Auftrag, das Evangelium zu verkünden. Das Evangelium ins Zentrum zu stellen von dieser Gemeinde. Das ist das Wichtigste, wenn es um die Gemeinde geht, um den Bau, den du hier machst, um deine Arbeit. Und darum ist das Thema heute Morgen miteinander fürs Evangelium. Miteinander fürs Evangelium kämpfen. Im Vers 11 sagt der Paulus, hey, das ist das Evangelium, wo Gott mir anvertraut hat und durch das Evangelium kommt seine Herrlichkeit zum Vorschein. Und Herrlichkeit, das ist so ein abstraktes Wort, aber es gibt auch noch gute Übersetzung für das. Herrlichkeit, ein anderes Wort, wo man manchmal übersetzt, ist Glanz. Also das Evangelium ist die Herrlichkeit, ist der Glanz, ist das Licht, das einem blendet, das so hell ist. Das ist das, wo wir miteinander zählen fürs Unterwegs sein, fürs Evangelium. Aber was ist denn das überhaupt, das Evangelium? Um was geht es da? Der Kriegel hat vorher gefragt, ja, was erzähle ich denn, wenn ich mit jemandem über das Evangelium rede? Das Evangelium, das lässt sich ja, in vier Punkte gut aufteilen. In vier Worte sogar. Gott, Sünde, Jesus Christus, lassen wir mal als ein Wort gelten, und Glauben. Gott, Sünde, Jesus Christus und Glauben. Das sind die vier Sachen, die zum Evangelium gehören. Und der Paulus, der zeigt das schön auf. Vom Vers 12 bis Vers 17 erzählt er eigentlich seine eigene Geschichte. Erzählt er, wie er durch das Evangelium zum Glauben gekommen ist. Und es fängt an mit Gott. Im Vers 12 sagt er, ich danke dem, der mir Kraft gibt. Jesus Christus, mein Gott. Und im Vers 17 sagt er, dem König, dem Gott, dem gehört alle Ehre. Er redet von Gott. Gott ist wie Klammern um seine Geschichte. Gott ist Klammer um das Evangelium. Gott ist der, der die Erde geschaffen hat, uns Menschen drin und uns Menschen gemacht hat, zum Gemeinschaft, zum Beziehung mit ihm zu haben. Das ist der erste Punkt. Gott. Zum Evangelium gehört aber auch die Sünde. Und was ist damit gemeint? Der Paulus im Vers 13 sagt er, hey, Gott, du hast ausgerechnet mich ausgewählt, obwohl ich dich verhöhnt habe vor anderen Leuten. Und ich habe Leute, die dir nachfolgen, habe ich verfolgt aufs Äußerste. Er sagt damit, ich habe eigentlich völlig gegen dich gelebt. Ich habe nicht so gelebt, wie du dir das vorstellst. Und genau das ist gemeint, wenn man von Sünde redet. Wenn man ein Leben lebt gegen Gott, gegen das, was er vorgesehen hat für uns. Und ohne das verstehen wir auch nicht, was Jesus Christus gemacht hat. Der nächste Punkt. Jesus Christus ist gekommen, um uns wieder zurückzubringen in die Verbindung. Der Paulus drückt das so aus. Auch noch im Vers 13 sagt er, aber er hat sich über mich erbarmt. Geradezu überwältigend war die Gnade. Gott hat es nicht bei dem sein gelassen, dass wir ein Leben ohne ihn leben, sondern er hat den Weg frei gemacht. Er hat seinen Sohn Jesus Christus auf die Erde geschickt, damit wir wieder in die Gemeinschaft kommen mit ihm. Und das ist Gnade, das ist ein Geschenk von Gott, das er uns gibt. Er ist gekommen, um unsere Sünden, um unsere Fehler auszulöschen. Und der vierte Punkt, der genauso zum Evangelium gehört, ist der Glaube. Paulus sagt das im Vers 16. Er sagt, du hast dich über mir erbarmt, damit ich als Größter von allen Sündern jetzt ein Beispiel kann sein für andere. Dass ich kann mit dir unterwegs sein und leben. Dass ich dir kann vertrauen. Auch das gehört zum Evangelium dazu. Und ich glaube, als Gemeinde, als FWG Langquart im Jahr 2020, stehen wir in zwei grossen Herausforderungen, was das Evangelium betrifft. Und das eine ist, dass man das Evangelium nicht mehr verkündet. Und die andere Herausforderung, wo wir herausgefordert sind, ist, dass man das Evangelium bewahren. Dass wir dafür kämpfen. Wie können wir das? Wie können wir das als Gemeinde, wie können wir miteinander fürs Evangelium sein? Ich glaube, der Text, das Kapitel, da ist so viel drin. Aber ich wollte einfach ein paar Punkte aus dem herausnehmen, was das Evangelium betrifft, was wichtig ist. Und das Erste, was ich herausnehmen möchte, ist, wir sollen das Evangelium betonen. Im Vers 4 greift der Paulus ein Phänomen auf, das anscheinend schon früh ein Problem war in der Gemeinde. Er sagt, da gibt es Leute, die sich mit Legenden und endlosen Geschlechtsregistern befassen. Und für das auch endlos Zeit aufwenden, über das reden und diskutieren. Und das war so und auch heute noch so bei den Juden, dass es extrem wichtig ist, von wo dass man abstammt, zu welchem Geschlecht raus, dass man kommt. Weil das tut auch rechtfertigen, ob man zu Gottes Volk gehört oder nicht. Und für das hat man stundenlang Zeit, um darüber zu diskutieren. Das Problem, was dabei entsteht, wenn das passiert, ist, dass man das Wichtige, das Wichtigste, das Zentrale aus dem Blick verliert. Jetzt hat vielleicht nicht jeder von euch eine Stammbaum-App auf dem Handy und genauestens nachher geforscht die Familiengeschichte und woher das er kommt. Das ist vielleicht nicht die Gefahr, wo wir heute drinstehen. Aber ich glaube, wir haben andere Herausforderungen, andere Themen, wo wir gerne darüber reden. Vielleicht bist du, ähnlich wie ich, ein bisschen technikaffin und redest sehr gerne über Technik mit anderen Leuten und tauschst dich aus, was jetzt die neuesten Entwicklungen sind und so. Oder vielleicht beschäftigst du dich, gerade wenn du Kind hast, wenn du kleine Kinder hast, mit Erziehung. Und was das alles bedeutet und mit sich bringt. Liesisch x Bücher darüber. Und es ist, wenn du dich mit jemandem triffst, mit deiner Freundin oder mit einem Kollegen, dann redest du fast nur über das. Es ist nicht so, dass die Sachen, dass das schlechte Themen sind, überhaupt nicht. Aber wenn das Themen sind, die zentral sind, dann lenkt das den Blick weg vom Wichtigen. Das haltet uns davon ab. Das haltet dich davon ab. Im Verständnis vom Evangelium. Im Glauben zu Jesus Christus zu wachsen. Wenn das Evangelium nicht das Zentrum ist, nicht das Wichtigste ist, wenn man das nicht betont. Wenn du das nicht betonst in deinem Leben. Es kann aber auch bei uns als Gemeinde passieren, dass plötzlich andere Themen wichtiger werden als das Evangelium. Oder was fast noch die grössere Gefahr ist, dass man das Evangelium voraussetzt. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass man sagt, ja, das Evangelium, das habe ich ja schon x-mal gehört, das weiß ja jeder, was es ist, da müssen wir nicht mehr darüber reden. Das setzen wir jetzt voraus, dass man das kennt. Und sobald man anfängt, das Evangelium vorauszusetzen und zu sagen, das kennt ja jeder, müssen wir nicht mehr darüber reden, sobald man das macht, verlieren wir es. Über kurz oder lang. Es ist etwa so, wie wenn ein Banker würde sagen, Gedanken über das Geld und das Finanzsystem, ja, das mache ich mir schon lange nicht mehr. Ist zwar schon ein Teil von meinem Arbeiten, aber... Oder wenn ein Bäcker sagt, Mehl, über das mache ich mir schon noch Gedanken, aber mit meinem Arbeiten hat es nicht so viel zu tun. Oder es ist etwa so, wie wenn der Beat Feuz würde sagen, Skifahren. Ja, das ist jetzt nicht das wichtigste Thema bei mir. Ich habe ganz andere Sachen. Nein, beim Feuz ist alles aufs Skifahren ausgerichtet. Alles, was er macht, dient dafür, dass er gut Skifahren kann. Seine Trainings, seine Zeit neben der Piste, seine Frau, die österreichisch, hat alles so ausgerichtet. Und ich glaube, das brauchen wir auch für uns als Gemeinde. Wenn wir sagen, hey, das Evangelium, das ist das Zentrum, das ist das Zentrale. Das ist das, wo Gott von uns möchte, dass wir es verkünden und dass wir es bewahren. Dass wir es ins Zentrum stellen. Dass wir es nicht aus den Augen lassen. Und das gilt nicht nur für am Sonntagmorgen, für den Gottesdienst, für die Predigt, dass das passiert. Und es ist zentral, dass das überall passiert, wo wir zusammenkommen. Wenn das Evangelium nicht das Zentrum ist in der Kinder- und Jugendarbeit, wenn das Evangelium nicht das Zentrum ist an unseren Gebetsübungen, wenn das Evangelium nicht das Zentrum ist an unseren Sitzungen, wo wir zusammenkommen und miteinander austauschen, dann hat die FEG Langquart früher oder später keine Zukunft mehr. Gott sagt da, oder Paulus sagt da in der Bibel, in diesen Vers, his Ziel ist doch, Liebe aus reinem Herzen, einem guten Gewissen und ein Glauben, der frei ist von jeder Heuchelei. Wie können wir ein gutes Gewissen haben in unserem Miteinander? Ich glaube, das können wir nur haben, wenn wir uns im Evangelium immer wieder aussetzen. Uns selber persönlich. Wenn wir die Botschaft nicht einfach nur sagen, ja, kenne ich ja, sondern wenn wir sie uns einverleiben, wenn wir darüber nachdenken. Wann hast du das letzte Mal über das Evangelium nachgedacht, was es bedeutet, was es für dich bedeutet, für dein Denken, für deine Arbeit, für deinen Alltag? Der zweite Punkt, den ich sehe, was das Evangelium betrifft, wir sollen das Evangelium wertschätzen. Ich habe da Vers 6 und 7, wo wo ich das ableite. Aber Vers 6 und 7, da redet Paulus jetzt über Leute, die es anders machen. Und er braucht deutliche Worte. Nicht gerade charmant, Paulus. Er redet über Leute, die andere Themen haben, die das Evangelium nicht ins Zentrum stellen. Und er sagt über sie, hey, das ist falsches Geschwätz, das die loslassen. Sie verstehen nichts, sie haben keine Ahnung von dem, was sie reden. Warum ist jetzt der Paulus in den innen so energisch? Warum ist er so radikal? Warum begegnet er diesen Leuten so konfrontativ? Es ist nicht, weil er ein theologischer Nerd ist und jetzt ein Streitgespräch hat und jetzt seinem Argument noch besonders viel Gewicht verleihen will, dass er einfach starke Ausdrücke braucht. Das ist nicht der Paulus. Sondern das, was der Paulus hier macht, er tut kämpfen für das Evangelium. Das Evangelium von der Herrlichkeit, von dem Glanz, wo ihm sein Leben komplett auf den Kopf gestellt hat. Wo ihm ein Leben gegeben hat, wo über das Leben hier auf der Erde rausgeht. Und er sagt, das ist das Wichtigste, das ist das Kostbarste. Da muss ich einstehen, da muss ich eingreifen, da muss ich dafür kämpfen. Es gibt verschiedene Sichtweisen, in ganz vielen verschiedenen Themen, auch was den Glauben betrifft. Das sagt der Paulus, würde der Paulus auch sagen. Aber er sagt, beim Evangelium, da ist die Grenze. Wenn das nicht das Wichtigste ist, wenn das nicht das Zentrale ist, dann muss ich einschreiten. Dann muss ich dafür kämpfen. Jetzt ist ja dann gleich wieder das WEF und der Donald Trump hat sich ja angekündigt. Und ich sehe jetzt schon die riesen Entourage, wo der Trump wird begleiten, Bodyguards, die ihn werden schützen, Bilder von der Schweizer Armee, die ganz viele Gitter aufgestellt haben, alle Eingänge kontrollieren, von Scharfschützen auf den Dächern. Warum wird Donald Trump so stark beschützt, wenn er kommt? Viel stärker als jeder andere, der kommt. Ja, weil es Leute gibt, die sagen, hey, das ist die wichtigste Person auf dieser Welt. Die braucht den grössten Schutz. Und genau das macht der Paulus da. Das Evangelium ist die wichtigste Botschaft. Darum braucht sie den grössten Schutz. Darum setze ich mich so stark fürs Evangelium ein. Und alles, was gegen das Evangelium schiesst oder was die Aufmerksamkeit wegnimmt von dem Evangelium, das tue ich weg. Das gehört nicht in die Gemeinde. Das ist nicht das Zentrum. Nicht jede Frage, die wir darüber diskutieren, ist die wichtigste Frage. Ist zentraler. Nicht jeder Kampf lohnt sich, gleich stark zu kämpfen. Aber für das Evangelium, das soll man alles geben. Das soll man bewahren. Das soll man kämpfen dafür, dass es auch im Zentrum von unserer Gemeinde ist. Dass wir als Gemeinde und du persönlich für dich im Glauben kannst wachsen, für das brauchen wir das Evangelium. Die gute Botschaft, die gute Nachricht. Dass wir uns das immer wieder vor Augen führen, dass wir uns Zeit nehmen. Der Paulus hat da eine Grenze gesetzt. Quasi, man könnte sagen, eine Regel gemacht, ein Gesetz gegeben, sozusagen. Wäre es dann nicht einfacher, wenn wir so im Miteinander und auch wenn die Leute kommen, einfach alles geregelt hätten? Einfach einen Katalog, wo wir alles aufschreiben und sagen, so und so müssen wir es machen, musst du es machen. Dann kommt es gut, dann ist es richtig. Und dann würden wir den Katalog, würde man bei jedem, der reinkommt, würde man den Leuten den in die Hand drücken und sagen, dem allem musst du zustimmen, vorher kannst du nicht reinkommen. Das wäre doch viel einfacher, wenn wir es regeln würden. Ich glaube, so einfach ist es nicht. Und das führt mich zum nächsten Punkt. Weil, also der nächste Punkt ist, wir sollen dem Evangelium vertrauen. Das ist eine typische Reaktion in Gemeinden, wenn es Veränderungen gibt. Wenn plötzlich das Programm umgestellt wird, dann wird schnell argumentiert, ja, aber wir haben es doch immer so und so gemacht. Wir haben es sogar festgeschrieben, aufgeschrieben, wie das wir es machen. Wieso müssen wir es jetzt plötzlich anders machen? Und Gesetz und Gebot und Regelungen, das sind alles gute Sachen. Das sagt der Paulus auch da im Vers 8. Nun, das Gesetz ist, wie wir alle wissen, gut und nützlich. Das hilft. Aber er sagt auch, vorausgesetzt, man wendet es in der ihm angemessenen Weise an. Das Gesetz ist dann nützlich, wenn man es richtig braucht. Aber wie braucht man es denn richtig? Das Gesetz, das hat nicht Kraft, es hat nicht Macht, zum Menschen zu retten. Und darum ist es ganz wichtig, dass man das Gesetz richtig einordnet. Gott hat es schon immer so gemacht. Am Anfang hat er Adam und Eva das Leben gegeben und sie in den Garten Eden gesetzt. Und erst dann hat er gesagt, was dazugehört zum Leben. Dass sie nicht von dem Baum essen sollen. Gott hat Israel zuerst aus Ägypten rausgeführt und hat erst nachher das Gebot gegeben, wo sie danach leben sollen. Und das ist die wichtige Reihenfolge. Zuerst befreit Gott und dann sagt er, hey, das ist das Gesetz. Das Gesetz kommt dazu. Es ist etwas, das nachher zusätzlich dazu kommt. Warum ist das Gesetz überhaupt da? Was ist seine Aufgabe? Die Aufgabe vom Gesetz ist, dass wir erkennen, dass wir nicht würdig sind vor Gott. Darum sagt Paulus hier auch, Vers 9, es richtet sich nicht an die gerettet sind. Es richtet sich nicht an die mit Gott unterwegs sind, das Gesetz. Sondern es richtet sich an die Gott nicht suchen. Und da kommt ein ganzer Katalog, was dazu könnte gehören. Und das sind alles schlimme Sachen. Und das Gesetz kann uns das aufzeigen. Das Gesetz kann uns aufmerksam machen. Hey, da ist etwas falsch. Aber das Gesetz hat nicht die Kraft, Herzen zu verändern, Herzen zu erneuern. Das kann nur Gott allein durch Verkündigung von seinem Evangelium. Das Evangelium ist das, wo eine Herzensveränderung bewirkt. Und das gilt sowohl bei Kind wie auch bei Erwachsenen, sowohl bei Leuten, die noch nicht im Glauben sind, wie auch bei Leuten, die schon im Glauben sind. Es ist das Evangelium, das unser Herz immer wieder weich macht. Jetzt gibt es trotzdem Gemeinden, wo es gut gemeinte Gründe Regeln festmachen und sagen, so und so soll man sich verhalten. Das und das soll man so und so machen. Und die Gefahr, wenn man so einen Katalog macht, ich sehe zwei Gefahren in dem innen. Und die erste Gefahr ist, es entsteht der Eindruck, dass wenn man das macht, dass das Grenzen sind, die man definiert, die dich zu einem Christ macht. Und wie das, mit welchen Kleidern, dass man da reinkommt, das ist nicht entscheidend. Das ist nicht das, was dich zu einem Christ macht. Aber wenn wir eine Regel machen und sagen, so und so musst du angelegt sein, dann entsteht der Eindruck, hey, das muss man machen, damit man echter Christ sein kann. Seht ihr die Gefahr? Die zweite Gefahr, die ich sehe, wenn man so Grenzen setzt durch Regeln, dass wir auch andere Menschen ausschliessen, die durchs Raster durchfallen. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen, dass Leute hier rein kommen dürfen, dass sie Begegnungen haben mit uns und dass sie ganz besonders eine Begegnung haben mit Gott. Durch sein Evangelium, dass sie seine Botschaft hören dürfen, verstehen und merken, stimmt, das ist etwas Grosses, das Evangelium. Besser als auf Gesetz und Regeln zu vertrauen, die sind gut, die brauchen wir auch. Die brauchen wir im Miteinander, das braucht es immer. Ich habe 5 Jahre lang ein Lager mit Jugendlichen geleitet. Da braucht es Regeln, um miteinander zu leben. Aber besser als auf die Regeln zu vertrauen, ist auf die Kraft vom Evangelium zu vertrauen. Auf die Kraft vom Herzen verändernden Evangelium. Und manchmal gibt es Situationen, wäre es einfacher, gewisse Sachen können zu regeln. Ich denke das manchmal so in meiner Arbeit als Pastor, wäre es schön, wenn wir ein bisschen mehr Prozess und alles ein bisschen direkter gestalten könnten. Aber wenn wir auf das Evangelium vertrauen können, auf seine Wirkung, dann kann etwas viel Gewaltigeres daraus entstehen, als wir uns jetzt vorstellen können. Darum lasst uns auch am Evangelium vertrauen. Und der vierte Punkt, den ich daraus sehe, sind wir beim Vers 11 bis 17, wieder bei dieser Geschichte von Paulus über sich selber, wie er zum Glauben gekommen ist. Und hört nochmal, wie das tönt. Das Gesetz richtet sich gegen alles, was nicht dem Evangelium entspricht, das mir anvertraut worden ist und in dem Gott, der über alles zu preisende Herr, seine Herrlichkeit sichtbar werden lässt. Ich danke dem, der für meinen Auftrag Kraft gegeben hat. Jesus Christus, unserem Herrn, denn er hat mich als vertrauenswürdig angesehen und in seinen Dienst genommen. Er redet da mit einer Begeisterung für das Evangelium, für das, was Gott mit ihm gemacht hat. Er war vorher kein dummer Mann, im Gegenteil. Er hat zu den Gescheitsten gehört, zu den Eliten im Volk auch, zu den bestausgebildetsten Menschen im ganzen Land. Aber er sagt, das alles war Dreck dagegen, was mein Leben jetzt ist. Das ist wirklich das Wort, das er an einer anderen Stelle braucht. Gott hat mich komplett verändert. Er hat mir ein komplett neues Leben gegeben. Er sagt mir, das ist passiert durch das Evangelium. Das ist passiert, dass er mir begegnet ist und gesagt hat, hey, lass auf mich. Und jetzt Evangelium, da habe ich jetzt so viel darüber gesagt. Aber fast das Wichtigste habe ich noch nicht so betont. Weil das Evangelium, das ist auch einfach so ein Begriff, oder, wo man sagt. Und ja, wenn jetzt das Evangelium irgendwo in einem Leserbrief oder im Internet bei Facebook schreibst, die wenigsten verstehen, was damit gemeint ist. Und das Evangelium ist auch nicht einfach ein Begriff für sich losgelöst. Und Paulus sagt das da im Vers 11. Hey, das Evangelium, in dem Gott, der über alles zu preisende Herr, seine Herrlichkeit sichtbar werden lässt. Gott ist der, der das Evangelium trägt, der das Evangelium gemacht hat, der die Möglichkeit gemacht hat. Er ist das Zentrum davon. Und das sehen wir ganz besonders der Person von Jesus, der als Gottes Sohn auf die Erde gekommen ist und sich hergegeben hat. Das heisst, das Evangelium, ja, das ist sehr wichtig, das ist das Zentrum. Aber noch viel wichtiger ist es, über den Gott zu staunen, wo uns das Evangelium gegeben hat, wo uns das Evangelium gibt. Und darum ist der letzte Punkt, wir sollen auch über das Evangelium staunen, weil es Gott uns gegeben hat. Es tut gut, wenn das Staunen in unserem Leben zum Ausdruck kommt. wenn man das sieht. Und vielleicht, ich muss es anders sagen, es kommt nicht bei jedem gleich zum Ausdruck. Vielleicht bist du ähnlich wie ich eher ein nüchterner Typ, wo man nicht gerade von weitem sieht. Ja, nein, betrunken bin ich nicht so häufig, genau, aber auch sonst. Eher ein ruhiger Typ. Und bei gewissen sieht man es gerade an, oder? Dass, wenn sie begeistert sind, wenn sie über etwas staunen. Und es kommt nicht darauf an. Weil staunen, ich glaube, das kann jeder Mensch, das kann jeder von uns. Staunst du noch über das Evangelium? So wie der Kriegel staunt, wenn der Beat Feuz da ganz schnell den Berg durchfährt. Da haben wir auch gedacht, hey, das bewegt uns Schweizer, zumindest einen gewissen Teil, gell? Wenn wir da so einen Skifahrer so schnell sehen, runterfahren auf dem Berg. Oder wir staunen auch, wenn wir auf einen Berg gehen und die Natur anschauen, die Schöpfung. Haben wir richtige Staunen. Aber das, was Gott gemacht hat, das Evangelium, das ist viel grösser, als dass der Beat Feuz schnell den Berg durchkommt. Es ist grösser als die Natur, als die Schöpfung. Das ist schon ein gigantisches Werk, dass Gott die Erde geschaffen hat mit all seiner Schönheit drinnen. Aber dass Jesus ans Kreuz gegangen ist und für uns gestorben ist, das ist noch viel grösser, noch viel wertvoller. Und ich glaube, das ist das, was da beim Paulus zum Ausdruck kommt und das ist das, was auch in unserem Leben zum Ausdruck kommen soll. Staunst du noch über das, was Jesus für dich gemacht hat? Gibst du das, was im Vers 17 steht, dem König, der in alle Ewigkeit regiert, dem unvergänglichen, unsichtbaren, alleinigen Gott, gebühren Ehre und Ruhm für immer und ewig. Nicht anders, weil er das gemacht hat. Miteinander fürs Evangelium. Ich wünsche mir, dass wir als Gemeinde das Evangelium betonen, dass wir es nicht voraussetzen und sagen, ja, das haben wir, kennen wir ja, haben wir schon lange gehört, sondern dass man es ins Zentrum stellt. Ich wünsche mir, dass man das Evangelium wertschätzt, im Sinne von, dass man auch dafür kämpft, wenn es angegriffen wird, wenn es nicht im Zentrum steht. Dass man uns einsetzt. Ich wünsche mir, dass man dem Evangelium auch vertraut. Dass man nicht einfach sagt, ja, wir können es regeln, was gut und was falsch ist. Weil das können wir nicht. Regeln können nicht das Herz verändern, aber das Evangelium von Gott, das kann es. Und ich wünsche mir, dass wir ein Staunen finden, wieder in Staunen reinkommen, über das, was Gott gemacht hat, über sein Evangelium, seine gute Nachricht, die er uns lässt zukommen. Sind ihr dabei? Gut. Ich tue noch beten. Herr, wir danken dir, dass wir heute an diesem Morgen als Gemeinde zusammenkommen durften. Und als Gemeinde kommen wir zusammen, nicht weil wir einfach eine gute Zeit haben wollen, sondern weil du im Zentrum stehst. Danke für das, was du gemacht hast. Für dein Evangelium, für die frohe Botschaft, für die gute Nachricht, die es möglich macht, dass wir nicht mehr das Leben für uns selber führen müssen, uns selber abkrampfen müssen und gegen dich arbeiten, sondern die es möglich macht, wieder in Beziehung mit dir zu kommen. Gott, Sünde, Jesus Christus, Glaube, du hast den Weg frei gemacht. Und ich bitte dich, dass du uns jedem persönlich hilfst, dass wir dein Evangelium betonen können, dass wir darauf vertrauen können, wie gewaltig die Macht ist. Und dass wir miteinander unterwegs sein und kämpfen für dich, für dein Evangelium, für die gute Nachricht, die du uns gegeben hast. Hilf uns heute, morgen, wenn wir wieder in den Alltag hineingehen, aber hilf uns ganz besonders auch in dem Jahr, wo wir das uns auf die Fahne geschrieben haben. Amen.